Wir sind heute beim Thema Sinn des Lebens. Das verspricht sicherlich eine spannende Diskussion zu werden. Rechts von mir sitzt Wolfram Rösch und links von mir Hans Gräf. Die beiden stellen sich aber wieder selber vor.
Ja, ich stelle mich gern vor. Wolfram Rösch, ich bin Pastoralreferent bei der katholischen Kirche hier in Schwäbisch Hall mit einem Schwerpunkt St. Markus. Ständig eigentlich mit dem Sinn des Lebens konfrontiert, indem man natürlich vermittelt, aber muss ihn ja schließlich selber finden. Gute Vorsätze habe ich jetzt in diesem Jahr weniger, weil ich denke, so ein Jahresanfang ist manchmal ein fiktives Datum. Es gibt ja verschiedene Jahresanfänge übers Jahr verteilt, je nachdem, welche Glaubensrichtung man hat oder auch welchen Kalender.
Ja, mein Name ist Hans Gräf, war 25 Jahre lang Ethiklehrer an der Sibylla-Egen-Schule. Bin Mitglied im Humanistischen Verband Deutschland und sitze hier als spiritueller Atheist. Das ist mir wichtig zu sagen, weil der spirituelle Atheismus hat eben mehr Geist als der vielleicht ein blinder Atheismus das nur hat. Vielleicht kommen wir darauf zu sprechen. Zu den Vorsätzen kann ich nur sagen, dass ich weiterhin versuche, wie schon seit 66 Jahren, naja, vielleicht seit 56, die Balance zu halten, die Absurdität des Lebens nach Camus zu erfassen und meine permanente Revolution im Kopf weiter zu entfalten.
Du wirst vielleicht bei uns beiden, also ich habe mich gar nicht vorgestellt, Matthias Imkamp, immer noch der Moderator, der immer noch Religionslehrer am Erasmus-Wittmann-Gymnasium und auch ein paar Stunden in St. Michael ist. Und du hast uns jetzt eigentlich, Wolfram, da könnte ich mir vorstellen, da stimmst du voll mit mir überein, dass wir beide sagen, wir haben alles von Camus gelesen und stimmen genau dem Ansatz, den Camus da in vielen Büchern vertritt, voll zu. Und wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, wo fangen wir an? Fangen wir bei der Pest an, also bei seinem großartigen Buch, wo in der nordafrikanischen Stadt Oman, stimmt's? Ja, Oman die Pest ausbricht und dann der Protagonist da eingesperrt ist und ein Arzt und ein Pate und alle möglichen Leute jetzt mit dieser Sinnlosigkeit des plötzlichen Sterbens konfrontiert sind. Und nach Camus ist klar, es gibt keine Lösung für diese Absurdität des Daseins. Und jetzt wäre die Frage einfach, also diese Erfahrungen, die dort in diesem Buch niedergeschrieben sind, die sind eigentlich die Erfahrungen, die Menschen heute ja immer noch machen, dass einfach ganz, ganz viel passiert, was nicht mit dem übereinstimmt, so was, wo man sagen könnte, das kann ich jetzt als sinnvoll erleben.
Denke ich auch. Also es gibt so viele Erlebnisse oder Vorkommnisse, Schicksalsschläge, wo auf einmal die ganze Absurdität des Lebens einem vor Augen geführt wird. Ich denke jetzt an eine Person, die ich noch am Weihnachten im Gottesdienst gesehen habe und am nächsten Dienstag darf ich sie beerdigen. Eine junge Person, nicht einmal 40 Jahre alt, kurz entdeckt worden, dass sie im Grunde todkrank ist. Man hat es ihr nicht von außen angesehen. Arztbesuch, Diag und dann ging es nur noch innerhalb kurzer Zeit bergab. Ja, da frage ich mich schon, wo ist hier der Sinn des Lebens? Besonders auch, wenn auch Kinder jetzt wie in diesem Fall da sind.
Ja, ich freue mich, dass ich hier schon das Stichwort gegeben habe. Ich kam übrigens zu Camus über meine beiden Schwestern, die haben an der PH in Ludwigsburg Theologie studiert und haben dann den Herrn Camus gelesen und dann habe ich ihn auch von da gelesen. Die Frage wird jetzt sein im Laufe des Gesprächs, gibt es jetzt da Unterschiede zwischen der Frage von Seiten der Ethik oder der Philosophiegeschichte und auf der anderen Seite der Religion? Und bei Camus gibt es, wie bei vielen anderen Fragen, auch sicherlich eine ganz große Annäherung, vor allem in der modernen Religion, wie ihr beide das vertretet und nicht in irgendeiner fundamentalistischen Religion, egal welcher Couleur. Und insofern ist bei Camus eben diese Frage, wie er das eben beantwortet und wie er auch den Sisyphus komplex für sich löst, diese Mühe und so weiter. Und die Freiheit bei Sisyphus ist ja eben das, ich habe jetzt hier ein paar Stichworte, aber das weiß ich auch so, aus eigenem Erleben. Die Freiheit bei Sisyphus ist ja, wenn er den Berg runtergeht, dann hat er diese Zeit zu gucken und dann den Stein wieder mit Freude aufzunehmen. Und bei dem Arzt in der Pest ist es auch so, dass er weiß, am nächsten Morgen wird er wieder die vielen Pestleichen einsammeln lassen Und warum macht er, was er macht? Macht er das jetzt, ich will das jetzt nicht zuspitzen künstlich, aber macht er das jetzt aus ethischen, philosophischen, religiösen oder sonstigen Gründen? Und bei ihm ist es eben so, dass er entdeckt bei seinem Leidensweg, dass er eben mit der täglichen menschlichen Wärme, die er aus sich selber schöpft, eben in seinem Umfeld das tut, was er kann.
Und im Grunde genommen kann man eigentlich sagen, und auch da rechne ich wieder mit Zustimmung, Wolfram, dass wir den Arzt, dass der uns überaus sympathisch ist und dass der im Grunde genommen gar keine Rolle spielt, ob er Religion hat oder nicht, sondern er tut das Richtige und ja, macht das eigentlich, was er vom Neuen Testament her auch so das Gebot ist, mit dem man eigentlich anfangen könnte und sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er läuft nicht fort, sondern er pflegt die Kranke und tut das ihm Mögliche, um das Ganze zu lindern.
Ja, wenn man auch da seine eigene Ohnmacht erlebt, aber trotzdem jetzt nicht da aufzugeben, sich hinzulegen, sondern aufzustehen und mit dem kleinen Vermögen, das man hat, da versuchen zu lindern oder da sich einzusetzen. Also das ist mir so ganz wichtig geworden, meinem Leben da nicht zu resignieren, sondern aufzustehen. Das deckt sich für mich wieder so mit manchen Heilungen, die da Jesus vorgenommen hat. Wenn man das für mich ganz runterbricht, einfach die Ermutigung aufzustehen, nicht sitzen zu bleiben, sich hinzulegen, resignieren, jammern, ich kann sowieso nichts tun, sondern das Leben einfach ergreifen.
Also was mich manchmal interessiert immer, oder da frage ich euch mal, was ihr darüber haltet, ist eine Wahrnehmung, dass im Grunde genommen, wenn man jetzt so überlegt, wo ist eigentlich das schlimmste Leiden, und da fällt einem ja paradigmatisch immer auch das Stichwort Auschwitz ein, dass 5,8 Millionen Juden, ohne dass sie irgendetwas verbrochen hätten, ermordet wurden. Und interessanterweise, und auch andere schlimme Sachen könnte man erzählen, was das Judentum so im Laufe seiner Geschichte widerfahren ist. Und interessanterweise ist aber eine Religion, die trotz allem, trotz diesem schrecklichen Leiden eigentlich immer an ihrem Gott festhält. Also das finde ich so das Interessante.
Ich muss mal eine Stufe zurückgehen dann.
Ja, aber, ja gut, also man könnte es auch einfach im Kopf behalten und einfach, aber dann würde ich gerne auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen, auf die Frage, ist es ausgerechnet so, dass die Menschen, denen es eigentlich nicht so besonders physisch und psychisch schlecht geht, dass die oft das größere Gottvertrauen haben? Wobei man natürlich immer sagen kann, man muss natürlich das, was im 19. Jahrhundert ja beispielsweise Feuerbach und Marx dann sagen, ändere erstmal das Leben und dann kannst du über Religion reden. Das würde ich sagen, da würde ich auch als Theologe zustimmen, aber dass man wirklich sich trotzdem die Frage stellt. Aber du wolltest was anderes sagen.
Ich muss nochmal zum Vorigen zurückkehren. Also es ist selbstverständlich aus theologischer Sicht klar, dass man sich aufs Neue Testament dann beruft. Für mich ist das Neue Testament eben eines von vielen Büchern, und die Gedanken von Jesus sind ja bei anderen vorher schon da gewesen, bei der Stoa, bei Buddha und so weiter. Es ist ja nichts Originäres in dem Sinn, was Jesus da gesagt hat. Er hat es nur in schöner und exemplarischer Weise dann ausgeführt. Aber für mich als ein Mensch, der fest überzeugt ist, dass es natürlich so einen Gott, sei er Manitou, Allah oder nicht gibt, weil es ihn nicht geben kann, aufgrund meiner Lebenserfahrung. Für mich, ich muss natürlich dann auf den Camus dann anders blicken, weil auch der Arzt dort eben aus anderen Motiven handelt. Für ihn ist, wie bei Camus auch, diese Gottesfrage, diese Gottesprojektion, dieser alte Menschheitsmythos ist bei ihm gar nicht das Motiv, sondern das Motiv liegt in seiner humanistischen Grundüberzeugung. Alle die Punkte sind auch immer bei Camus wieder umstritten, das weiß ich. Aber die humanistische Grundüberzeugung heißt einfach, dass der Mensch zur Menschenwürde geboren ist, dass er die Freiheit des Geistes hat durch die evolutionäre Entwicklung, nicht durch irgendein höheres Wesen. Und das natürlich das Motiv in dieser humanistischen, existenzialistischen Philosophie ein völlig anderes ist wie in den Religionen. Und welche der Religionen man da nehmen möchte, das ist natürlich sehr die Frage. Mein eigenes Weltbild übrigens, das möchte ich auch nochmal sagen, ist natürlich durchaus eklektizistisch und vielfältig und im Wandel begriffen. Aber ich habe eben nicht, und das ist vielleicht schon ein Unterschied, den ich da sehe, dass eben die Religionen, und da kann man verschiedene nehmen, die haben schon ein totales Erklärungsmodell, während die Philosophiegeschichte natürlich immer wieder nach Plausibilitäten fragt und fragen muss. Und so ist auch eben bei bei Camus, diese Sache, dass man natürlich sagen kann, er beruft sich auch auf die Bergpredigt, habe ich überhaupt gar nichts dagegen, nur ist die Bergpredigt einen von 10 vergleichbaren Texten, die ich kenne.
Ja, aber was schließt das aus? Ja, also ich könnte es jetzt mal so sagen. Ja, ich manchmal immer so, ja, klar, ähnliche Texte gibt es öfters. Vielleicht ist die kollektive Erinnerung der Menschheit, könnte man auch mal so sagen, und die da immer wieder neu erzählt wird. Sind ähnliche Grundlagen, Hoffnungen vielleicht, Überzeugungen, die auch immer bestimmter Kontext immer wieder neu durchbuchstabiert werden. Also ich würde das jetzt gar nicht so ausschließen. Klar, ich bin da jetzt eher neutestamentlich geprägt, muss sagen, habe da Lücken in anderen Religionen, merke aber, dass es ähnliche Beweggründe in verschiedenen Weltdeutungen, Weltanschauungen gibt. Warum auch nicht?
Ich habe es gerade gemacht, wie Schüler das auch machen, moderne Schüler. Ich habe mal geschwind nebenher geguckt, weil da war ich mir nicht sicher. Also der Ort heißt Oran, wo ja, die Pest, genau. Du hast es vielleicht gewusst, aber ich habe es trotzdem falsch gesagt. Und der Arzt heißt Rieu.
Ja,
genau. Also, Richelieu, er hat gestimmt.
Ja. Richelieu war der
französische
Musketier,
genau.
Der Kardinal.
Ja. Bernard Rieu.
Gut, und jetzt also ist ja nicht klar, jetzt kann man sagen, ich glaube, ein großer Teil von Literatur und auch Kunstgeschichte und auch vielleicht auch musikalische Werke ist entstanden, weil Menschen die Erfahrung machen, dass das Leben nicht immer so ist, wie man sich es vielleicht im besten Fall vorstellen kann, und dass es ganz, ganz viel so auch was mit Bewältigungsstrategie zu tun hat, die der Mensch sucht. Und aber trotzdem würde ich sagen, Wolfram, daran immer so an ein Stück Unendlichkeit auch immer ein bisschen kratzt. Also mir fällt dann zum Beispiel, wir hatten das mal in einer vergangenen Sendung entweder schon erwähnt oder wir haben es mit unserem Produzenten mal genannt, dass der Bruno Walter den Gustav Mahler bei der 6. Sinfonie besucht in seinem Komponierhäusle da in den Alpen. Und dann sagt der Gustav Mahler, wie der Bruno Walter, der Erstdirigent und Uraufführer vieler Sinfonien von Mahler, sagt er zu ihm, er brauche gar nicht hinaufgucken, er habe das alles in seine Sinfonie hinein komponiert. Und jetzt die Frage, ob Kunstwerke, und dann würde ich aber auch in erweitertem Sinn, Wolfram, fast sagen, dass auch ja eigentlich die Bibel oder Hans vielleicht noch alle Werke, die jetzt so Substanz haben, im Grunde genommen aus diesem Geiste sprechen, dass Menschen versuchen, ihre Lebensprobleme in irgendeiner Weise zu bewältigen und Antworten zu finden. Das habe ich mal sehr allgemein gesagt.
Ja, wenn mich was berührt, das ist für mich so ein Punkt. Mich kann ein Kunstwerk berühren, mich kann ein Musikstück berühren, öffne da ein Stück der Unendlichkeit. Oder natürlich jetzt auch wieder so ganz aktuell Weihnachten, wenn man da die ganz großen Kochrezepte da sieht, die da in allen Zeitungen publiziert werden. Das ist für mich ja auch ein Stück, wie feiere ich Gemeinschaft, wie kriege ich einen anderen Geschmack im wahrsten Sinn des Wortes, wie kann ich mein Leben deuten. Und ich denke, da gibt es ganz, ganz vielfältige Sachen. Nicht alles aus der Bibel spricht mich etwa gleich an, nicht alle Kunstwerke verstehe ich und nicht alle Musikrichtungen lösen das Gleiche in mir aus. Wenn ich manchmal Radio höre, dann gibt es auch Momente, wo ich einfach ausschalte, weil es mich nervt, und bei anderen drehe ich dann nochmal auf. Das berührt mich, das sage ich mal so, das ist dann wie ein Resonanzkörper, der in mir was zu schwingen bringt, wo ich dann vielleicht auch mein Leben, mich betrachten kann, vielleicht auch von einer Außerposition, mich mal wieder neu in Blick zu nehmen und da jetzt mal nachzufragen, welchen Sinn hat mein Leben? Kann ich da ein Stück weit in diese Unendlichkeit mich reinbewegen, mich reinbegeben? Das sind so die Fragen, die mich so beschäftigen.
Ich gebe zu, in meinem Kopf, da sprudelt es unablässig. Und die Kunstfrage ist natürlich uns bekannt vom Buddhismus, von der Kontemplation, dass die Kunst eine Art ist, dem Leben Sinn zu geben und sich vom Leiden zu erlösen. Das ist eine der Möglichkeiten, die Askese, Meditation und Kunstbetrachtung. Das Zweite, was raussprudelt, ich war bei Hunderten von Vernissagen, und für die modernen Menschen, speziell für die Bildungsbürger, sind die Vernissagen wie eine Art Ersatzgottesdienst. Ich habe mal bei einer Vernissage in Künzelsau gesehen, von 34 Besuchern standen 32 so da.
Also und du musst jetzt schon sagen, weil es unsere Hörer ja nicht sehen können, du faltest die Hände vor dem Bauch.
Ja, genau.
Okay. Die standen da wie beim Gebet.
Wie beim Gebet, und der Kunsthistoriker oder die Kunsthistorikerin, die gesprochen hat, die war so eine Art Pastorin. Und für viele dieser modernen Bildungsbürger, sage ich mal, die sich in der Kunstsphäre bewegen, ich gehöre gewisserweise auch dazu, ist diese Kunstgestaltung ein Reich der Freiheit, frei von Ökonomie und auch ein Reich der geistigen Dimensionen. Und wie gesagt, für mich ist das regelrecht eine Ersatzreligion. Aber ich muss jetzt nochmal jetzt in meinem Sinn, ich habe jetzt schon verraten, ich habe vor der Sendung eine halbe Stunde mir ein paar Stichworte aufgeschrieben. Es ist natürlich eben wirklich diese Frage der Sinnsuche. Wie wird die beantwortet? Und alles, was ich sage, das wisst ihr schon 100 Mal, das weiß ich auch. Ich will es nur noch mal sagen aus der heutigen Sicht, dass wir natürlich in einer kapitalistischen Kulturprägung leben, die ganz bestimmtes Glücks- und Sinngebiet definiert. Und das geht natürlich alles in Richtung eines sehr oberflächlichen Hedonismus. Die Geschichte des Hedonismus ist natürlich auch eine philosophische Urfrage. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann entweder die Askese oder es gibt dann die Sinnsuche, die das Individuum heute macht, wie ich schon gesagt habe, eklektizistisch und wo der Mensch jetzt im Sinne von, jetzt wieder von Sartre, eben sich vom Objekt zum Subjekt machen möchte. Er will die Frage stellen, er kann sie stellen. Die Evolution, die Natur hat uns diesen Fluch und diesen Segen gegeben, dass wir das können und dürfen. Und es ist auch ich empfinde es auch als eine lustvolle Herausforderung. Es ist anstrengend und mühsam und man fällt oft auf die Nase, aber es ist eine schöne Herausforderung. Und ich, wie gesagt, mehr Existenzialismus, Humanismus zugeneigt, sehe schon, dass schon diese Suche und dann die entsprechende Handlung. Und da geht es natürlich Richtung zu der Verantwortungsethik. Und das wäre natürlich mein Knackpunkt und wäre natürlich auch meine Kritik an der Religion, die bekannte Kritik nicht nur am Christentum, am Islam auch, ich meine jetzt nicht Islamismus, am Islam, da habe ich auch viel Kritik und das an der ganzen Geschichte da. Ich will das jetzt an den Punkt beenden, aber wie gesagt, für mich ist es die Frage der Sinnsuche schon ein Unterschied zwischen der religiösen, für mich immer noch hermetischen Denkweise und auf der anderen Seite der moderne suchende Mensch, der die ganze Philosophie hat, dazu gehört eben die Religion jetzt wie bei mir auch dazu. Ein Teil meiner philosophischen Bildung stammt auch da aus Jesus und so weiter. Aber es ist eben eine ganz andere Sache. Überhaupt ein Riesenthema, ich meine.
Also großes Fass, da können wir schon eine Weile reden.
Wolfram. Warum soll sich das eine vom anderen ausschließen? Also ich tue mir da gerade ein bisschen schwer, aber ja. Gut, das denke ich, verstehen es. Ja, ich könnte es auch anders sagen. Für mich ist so eine der Sinnfragen verbunden mit dem Chiffre, was im Neuen Testament mit Reich Gottes entsteht, so ein gerechte Verhältnisse, anderer Umgang miteinander. Das ist jetzt im Hier und Heute beginnt's. Also und ich denke, das schließt sich mit anderen Ansätzen da nicht aus, sondern es geht darum, hier vor Ort zu schauen, was kann ich verändern.
Also du sagst ja schon mit Absicht, was im Hier und Heute beginnt. Und dann würde ich sagen, dann gibt's, würde ich jetzt zustimmen und sagen, es gibt halt vielleicht bei Theologen oder Menschen, die jetzt in irgendeiner Weise auch, sagen wir, mit der transzendenten Religion gewohnt sind, was anzufangen, einfach noch den sogenannten Transzendenzbezug, also dass es etwas gibt, was darüber hinausreicht. Und dann aber glaube ich schon, Hans, ich glaube, da müssen wir schon auch mit manchen Voreinschätzungen und Urteile, würde ich gar nicht mal sagen, aber so Fehleinschätzungen aufräumen, dass wir natürlich als Theologen schon natürlich bestimmte Texte benennen können, auch zum Beispiel in der Bibel, wo ich sagen würde, da steht eine ganze Menge drin, wo es um die Sinnfrage geht, aber letztendlich sind es Bilder und nicht so, dass man sagen kann, die kannst du eins zu eins in unsere Erfahrungswelt übersetzen, sondern dass da was ist, was viel größer ist. Und also an den Gott der Bibel, an den ich glaube, da glaube ich immer, das habe ich auch schon hier gesagt, dass der oft so auf so Bonsai-Größe zurechtgestutzt wird. Und da passt das so schön irgendwo in eine Ecke rein, wo man dann so ein kleiner Hausaltar hat. Und da würde ich sagen, also man muss sich auch als frommer Mensch immer wieder klar machen, dass es um ein sehr viel Größeres, wo wir eigentlich im Grunde genommen nur stammeln können. Ne? Und deswegen niemals jetzt hergehen würde und sagen, also Hans Gräf, du landest in der Hölle, weil du nicht glaubst, sondern wo wir sehr ernsthaft hinhören, was andere Menschen zu sagen haben und auch welche Kritik sie da sagen oder zu äußern hätten.
Ich möchte jetzt nochmal zur Sinnfrage zurück. Also jetzt, ich meine, unsere Gesellschaft schaue, es ist gar nicht mehr so einfach, einen Sinn zu finden. Ich merke, man beantwortet sehr viele Fragen im persönlichen Bereich. Sport oder dieses berühmte Workout, dieses Verausgaben, nachdem man sich in der Arbeit verausgabt hat, denn im Fitnessstudio ist für mich einer dieser Punkte, wo Menschen Sinn für ihr Leben bekommen, damit sie da mit dieser Belastung umgehen. Ich merke auch noch weiter, wie schwierig es ist, heute Antworten zu finden. Die große Debatte, die wir jetzt ja hier haben, wie können wir alternativen Energien erzeugen? Jeder ist dafür, aber dann kommt das nächste Problem, wo stellen wir die Windräder hin? Wie können wir mit Photovoltaik umgehen? Also wenn man eine Sinnfrage angreift, dann merke ich sofort, dass sich da wieder ganz, ganz viele Türen öffnen, die genauso schwierig werden. Und da beobachte ich eher, dass wir so ins Kleine zurückgehen, eher so, ich engagiere mich im Elternbeirat nach dem Motto oder ich engagiere mich punktuell in einer Initiative. Aber so die große Sinnfrage, da habe ich eher die Sorge, dass sie so weit in den Hintergrund drückt, weil unsere Lebenswelt so unübersichtlich und komplex geworden ist, dass man eigentlich auf eine Antwort 10 Gegenantworten bekommen kann.
Ja, ich sehe das schon ein bisschen anders. Also es ist einfach so, da es nach meiner festen Überzeugung keinen Gott gibt, der ja auch dieses Ganze, in dem wir leben, nicht verantworten könnte, wenn es ihn denn gäbe. Das ist jetzt ein altes Thema,
Theorie aber,
und so weiter. Moment.
Ja.
Da es diesen nicht gibt, sind meine Antworten auch anders. Und da ist eben ein 2000 Jahre altes Buch eine von vielen Antworten darauf. Und heute zum Beispiel stark im Kommen der Buddhismus, der säkulare Buddhismus. Es sind für eine Beantwortung der Frage nach dem Sinn, ist diese Religion völlig verzichtbar? Genauso wie sie verzichtbar ist für die Definition von Menschenwürde und von Werten. Das ist ja das, was die Religion immer für sich in Anspruch nimmt, alle Religionen, dass sie auch die Ethik und Moral umarmen und sagen, ja, letztlich geht es doch nicht ohne diesen transzendentalen Gottesbeweis. Und für mich ist es so, es ist keineswegs ein blinder Materialismus, den man dem Atheismus unterstellt, sondern natürlich gibt es eine geistige Dimension des Lebens, eine philosophische Geschichte. Und da gehört auch die religiösen Propheten bei immer dazu. Das ist ein großer geistiger Strang. Und deswegen ist ja mein Begriff auch spiritueller Atheismus, der das ausdrückt, dass jetzt der Vorwurf, das sei so ein blinder Materialismus und dann hört es dann auf, den lasse ich überhaupt gar nicht gelten, sondern ich komme dann zurück zu Kant, sondern sagt, das Gewissen in mir, das braucht keinen Gott. Und das Gewissen in mir hatten vielleicht auch die Steinzeitmenschen schon, oder ich weiß es nicht. Und mein Fokus ist eigentlich immer dann das, dass ich eigentlich frage, jetzt als Ethiklehrer gewissermaßen, ich habe die 5 Kategorien, ich habe einen persönlichen Bereich, eine familiäre Verantwortung, Beruf, Gesellschaft und globale Verantwortung, neuerdings eine Langzeitethik nach Jonas und so weiter. Und ich als Mensch, der in Freiheit die Möglichkeit hat zu denken, auch ohne Religion für mich, ja, der hat viele Möglichkeiten, da etwas zu tun. Und ich sehe bei der Masse der Christen das überhaupt nicht, dass sie es tun. Mhm. Und in der christlichen Geschichte sehe ich es überhaupt nicht, dass das irgendwie eine positive Wirkung gezeitigt hat. Und das ist eine sehr radikale Kritik, weiß ich schon. Das ist natürlich, gibt es in der Theologie Fehlerantworten, wie man damit umgeht.
Ja gut, würde überhaupt an keiner Stelle widersprechen, aber würde die Frage stellen, jetzt kann man ja in unserer heutigen Zeit eine ganze Reihe von Atheisten erleben, die eigentlich im Grunde genommen ja überhaupt gar keine Fragen mehr stellen, sondern sagen, okay, was kann ich kriegen und wie kann ich das Leben gestalten? Und ich würde auch diesen Menschen überhaupt gar keinen Vorwurf machen, sondern die sind es einfach nicht gewohnt, zu überlegen, was macht eigentlich mein Leben lebenswert? Und im Grunde genommen steuern die führungslos halt oder überhaupt ohne irgendwelche Ideen, die Anregungen von außen kommen, sondern die leben halt innerhalb ihres eigenen Horizontes. Und gucken, was kann ich mit meinem Leben anfangen, aber letztendlich die Frage, was ist gutes Leben? Das ist halt, glaube ich, der Prozentsatz derer, die diese Frage tatsächlich auch wirklich stellen, die ist auf beide Seiten relativ gering. Da würde ich sagen, die ist im christlichen Bereich gibt es viele, die ihr Christsein halt so verstehen, dass es so eine Art Generalversicherung über den Tod hinaus darstellt und sagen, okay, was kriege ich dafür? Und genauso kannst du aber auch viele Menschen entdecken, die sich ansonsten um Sinn fragen, ansonsten nicht viel, denn scheren. Und wie gesagt, ich würde niemandem einen Vorwurf machen, dass er lebt, wie er lebt.
Vorwurf nicht, sondern aber Kritik schon.
Aber dann möchte ich jetzt auch mal fragen, wo sind jetzt die Werke des Humanismus? Also die Religionskritik in allen Ehren, da könnte ich jetzt sagen, ja, aber auf dieses Niveau möchten wir jetzt nicht einlassen, aber ich möchte jetzt mal die humanistischen Entwürfe sehen, wo wirklich auch weltbewegend, weltverändernd waren. Und dann könnte man genau auch wieder sagen, ja, aber.
Es ist ja einfach so, dass die Geschichte der Freiheit, die Geschichte der Aufklärung gegen die Religionen ist. Und das ist zwar nur möglich, indem man die Kirchen auch in Frankreich entmachtet hat, indem eben die Religion zurückgedrängt wurde von einem totalitären System, wie im Mittelalter sie war. Und das ist einfach ein historischer Fakt, dass natürlich im Mittelalter diese Kirche und diese ganzen Exzesse, die es da gab, die Kriege und so weiter, das waren alles von der katholischen Kirche getragene Dinge.
Und die evangelische war auch nicht besser
an vielen Stellen. Ich rede zum Mittelalter, da gab es ja noch keinen Protestantismus. Und um diese Frage kann man sich nicht herumdrücken. Ich möchte nur noch eines sagen. Es gibt zwischen den christlichen und den atheistischen Egoisten, Materialisten überhaupt keinen Unterschied. Ja, ja. Das sehe ich nicht, sondern ich denke, dass in dem Punkt wir da auch völlig einig sind. Aber die Frage, was hat die Aufklärung beigetragen zum Humanismus? Das ist einfach der Humanismus schon der alten Stoa und so weiter, die da den Menschen in den Mittelpunkt gerückt haben und nicht irgendeine Instanz. Die hatten natürlich auch ihre Instanzen, dann diese Götter und so. Und das natürlich dann der Humanismus der Neuzeit und dann auch im 18. Jahrhundert die Rationalisierung, diese ganzen Kant-Fragen. Das hat jetzt dazu geführt, dass wir überhaupt in Freiheit leben können, sonst wären wir heute noch in der Kirchendiktatur. Das ist doch ein Fakt.
Aber gut, das bin ich selber damit. Aber erstens mal, französische Revolution, was da Humanismus war, das sind die Köpfe gerollt. Nach dem Motto, wenn du nicht für die Revolution...
Aber weniger als im katholischen Zeitalter.
Nee, ich meine jetzt nur, das ist für mich jetzt ein Punkt, wo ich möchte jetzt nicht die ganze Schreckenstaten aufwerten, aber für mich ist schon eine Anfrage an die Revolution, dass sie genau den gleichen Mist macht, den sie der anderen vorwerfen. Weniger Humanismus, auch mit der Kollateralschäden, wer nicht für uns ist, wird der Tod halt hingenommen. Das gibt's diese Nachweise, wo die Revolution durchgesetzt worden ist und am Schluss hat man die Göttin Vernunft gehabt. Also eine Projektion, wo, denke ich, die Religionskritiker gejubelt hätten, dass jetzt genau der eine Götze vom anderen abgelöst wird. Also da habe ich jetzt schon ein bisschen meine Schwierigkeiten. Die schrecklichen Kriege, zweifellos, möchte ich gar nichts bereinigen, müssen wir genauer hinschauen, war jetzt da eine Pseudoreligion die Triebfeder, waren sie wirklich religiös ausgelöst, da können wir das im Einzelnen nochmal angehen. Ich möchte aber jetzt nochmal zum Sinn zurück. Ich denke, wir sind jetzt gerade mal wieder ein bisschen abgedriftet, weil das haben wir in einer der letzten Sendungen auch schon behandelt. Wie können wir heute Sinn kriegen und sind wir überhaupt noch für diese Sinnfrage zu begeistern. Also Matthias hat gesprochen von diesem Thema der Gleichgültigkeit. Und da sehe ich ein bisschen die ganz, ganz große Gefahr. Aus welchem Lager jetzt die Person kommt.
Ich würde so beschreiben, wenn man sich's genau anguckt, dann ist ein großer Teil der Menschen, die jetzt in Brot und Arbeit stehen oder irgendeine Beschäftigung haben, Schüler ja eigentlich auch, die sind einfach erstmal gut beschäftigt. Das ist so unser heutiges Prinzip, aus Sinnfragen wegzuschieben. Beschäftige einen Menschen gut, dann kann er nicht mehr fragen. Und gib ihm dann genügend Anreize, dann verhält er sich wie ein konditionierter Hund. Und da kann er dann letztendlich, hat er gar keine große Zeit, solchen Fragen nachzugehen. Und das ist... du legst gerade ein Buch vor und ich, und da stehen so die Identität einer durchökonomisierten Gesellschaft, wo man im Grunde genommen ja solche Sachen einfach dann auszublenden hat, weil man so und so viele Stunden Arbeit hat und du hast vorher mit dem Workout ja auch schon genannt, dann muss man halt gucken, dass man sich dann körperlich auspowert, weil man den ganzen Tag irgendwie in Zusammenhängen war, wo man halt hat etwas leisten müssen, aber vielleicht geistig leisten müssen. Und jetzt muss man sich leer powern, damit man dann hinterher wieder so was hat, wo vielleicht wieder was in den Menschen reinströmt und eine gewisse Entspannung kommt. Und da würde ich sagen, Das würde mich interessieren, inwieweit da abseits von der Frage, ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht, Menschen heute im Grunde genommen auch um ein wesentliches Element ihres Lebens ja betrogen werden und es im Grunde oft auch gar nicht merken.
Ich glaube schon, ich habe deshalb das Buch ja gerade rübergeholt, was ich mitgebracht hatte. Auf das Thema komme ich ja immer zu sprechen, dass wir heute in einer Sinnkrise sind, was unser politisches und globales Politiksystem anbelangt. Und dass eben die Identität in der durchökonomisierten Gesellschaft gefährdet ist. Und zur Ich-Identität, zu meiner Habermas emanzipatorischen Ich-Identität gehört eigentlich sehr wohl, dass ich einfach diese Selbstbestimmung habe, dass ich auch die Zeit nehme für diese Fragen und durch meinen Beruf hoch privilegiert bin, damit auch befassen zu können. Ich kenne andere Leute, die eben bei den Firmen arbeiten und die sind den ökonomischen Zwängen und dieser Effektivierung, Evaluation und so weiter, Erfolg, Business völlig unterworfen. Und im Grunde ist klar, das ist jetzt auch banal zu sagen, die Sinnfrage ist natürlich einmal für mich selber die Frage im Sinne dieser vier Kernsätze, die ihr kennt, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, was ist der Mensch. Das ist das, was mich persönlich bewegt. Kann ich meine Ideale, und es sind die Ideale der Französischen Revolution, auch wenn sie verraten worden sind, sind sie trotzdem wichtige Ideale, genauso wie das bürgerliche Gesetzbuch erst der Individualität der Privatperson Rechtsgrundlage gegeben hat, trotz der rollenden Köpfe. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist eben, wenn ich hier sitze, komme ich darauf zu sprechen, ist eben die Frage einer gesellschaftlichen Verantwortung, die jedes Individuum hat, jedes christliche, jedes buddhistische, jedes islamische, jedes Individuum hat diese Verantwortung. Und da sehe ich eben das große Problem, dass bei uns heute diese Sinnfrage beantwortet wird wie die Wertefrage, nämlich der oberste Wert bei uns, auch in unseren Herzen, ist der Kapitalismus. Und es ist knallhart, das zu sehen, wie das läuft in den letzten 20, 30 Jahren speziell, wo wir schon größer sind und das sehen konnten, wie auch der Egoismus, der Materialismus schon die Gesellschaft erfasst. Nicht, dass es 100.000 andere auch gibt, auch christliche und so weiter, aber die Sinnfrage in unserer Gesellschaft, die basiert auf Ausbeutung, auf globaler Zerstörung, auf Klimazerstörung, auf Zerstörung der Lebensgrundlagen, diese existenzielle.
Und dabei ließe sich ja im Grunde genommen ganz einfach, wenn ich dich unterbreche, ganz einfach sagen, säßen Menschen zusammen und man merkt es ja immer, wenn man mal mit jemandem zusammensitzt und ein ernsthaftes Gespräch führt, wo man wirklich an die Grundfeste, also wo man nahe bei den Menschen ist, dann würde man sagen, da reicht eigentlich wenig dazu. Also ich würde sagen, da reicht ein Glas gescheiter Wein dazu, wo du einen Abend oder auch zwei und du kannst zusammensitzen und kannst dann diskutieren, was beschäftigt uns eigentlich jetzt im Innersten. Und dann wird die Sache eigentlich ja wirklich spannend. Und ob ich jetzt, was weiß ich, irgendwelche Konsumgüter verbrauchen kann, die das Klima auch schädigen und überhaupt unsere Welt schädigen, dann kann man ja oft feststellen, auf vieles kann man bei näherem Zusehen verzichten.
Ja, dann würde jedoch die Wirtschaft sagen, das würde einen allgemeinen Abschwung bedeuten, wir müssen konsumieren. Da vermisse ich ein bisschen Entwürfe. Klar, wir leben von einer funktionierenden Wirtschaft. Gibt es noch andere Entwürfe, wo nicht auf Ausbeutung gehen, wo nicht auf ständige Steigerung funktionieren? Da vermisse ich jetzt eigentlich Antworten, dass man da auch dieses Ganze umkrempeln kann, dass man vielleicht auf gerechter verteiltem Niveau weiterleben kann, ohne jetzt dabei, wie oft vorgeworfen wird, dass man dann in die Steinzeit zurückfallen würde, wenn wir bestimmte Dinge nicht mehr machen würden.
Naja, solche Antworten gibt es natürlich schon. Ich wollte vorher noch sagen, das Hauptproblem, und das ist eigentlich auch das christliche oder wie immer Hauptproblem, ist doch die Spaltung der Gesellschaft durch die herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen. Und da muss man kein Linker sein, um das zu sehen, dass eine Globalisierung, wo 1 Milliarde Menschen am Hunger lebt, die ist gescheitert, und zwar definitiv. Und dass die Gier dieser reichen Eliten, dass die das ein System erschaffen hat, und da gehören unsere Regierungen dazu und das TTIP und alles, wo man sagen muss, die globale Spaltung und auch die soziale Spaltung in Deutschland ist auf einem Rekordniveau, wenn man die letzten 50 Jahre zurückblickt. Und das ist die Verantwortung der Regierung und letztlich auch die Verantwortung von uns allen. Und jedem von uns geht es so, mir auch, wo ich viel darüber lese, nachdenke. Ich bin auch da hin und her gerissen. Natürlich bin ich hochprivilegiert. Und jetzt, wenn ich jetzt sage, als grüner Nachdenker vor 35 Jahren, was müssen wir jetzt ändern? Dann merke ich schon, dass der ökologische Kapitalismus à la Kretschmann wahrscheinlich nicht die Lösung ist. Ob jetzt die anderen Sachen, jetzt komme ich zu dem Folgen zurück, es gibt natürlich eine globale Attack-Bewegung, die das anprangert. Es gibt die Degrowth, da war neulich eine Tagung in Leipzig, da waren ein paar hundert Leute, die haben über das Ökonomie ohne Wachstum beraten. Oder es gibt in Schwäbisch Hall die Gemeinwohlökonomie, die sich auch seit 10 Jahren treffen und einfach über die Alternativen nachdenken. Und ich denke, oder auch für Europa gibt es ein alternatives Handelsmandat, was man mit Amerika machen könnte. Also die Sachen gibt es schon. Nur müsste man da mal die Bibel weglesen und das Zeug mal lesen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so platt sage.
Ja, aber das ist mal wirklich
eine Schlacht. Also aber notwendig.
Das muss ich doch schon sagen.
Aber notwendig.
Ja,
aber,
sicher. Aber notwendig. Nee, ich meine nur, ich bin jetzt nicht so ein Typ. Ich lese viel in der Bibel. Ich lese aber auch noch klug anders. So ist es nicht. Also, bleiben wir ein bisschen, halten wir den Ball flach.
Ja, weil, ich würde jetzt, Hans, ich widerspreche mal konkret und sage, es nützt schon etwas, wenn man reingucken kann. Und wenn man zum Beispiel jetzt, also es fällt mir spontan ein, weil wir es vorher auch schon hatten, da fällt mir das ein mit dem Gastmahl, von dem Jesus erzählt, wo viele Menschen an einem Tisch sitzen und wo man das teilt, was man hat. Also das würde ich sagen, wäre so mein biblisches Urmotiv. Über Jesus gibt es halt diesen Vorwurf, der vermutlich von der Johannesjünger kommt, dieser ist ein Fresser und Weinsäufer. Ja. Das heißt also, der ist schon mal ganz gern beieinander gehockt und hat gut gegessen und sich mit den Menschen unterhalten. Und da würde ich aber trotzdem sagen, da ist nicht im Vordergrund gestanden, möglichst viel zu konsumieren, sondern die Gemeinschaft, die da dabei entstanden ist, die hat auch dazu beigetragen, dass es nachher was Gutes war und dass man nicht 2 Schnitzel essen kann, sondern eben ein Stück oder auch vielleicht gar kein Fleisch, sondern andere Sachen essen kann und dass man da dann entdecken kann, dass es sehr viel weniger braucht. Dann würde ich sagen, ich mal aber relativ nahe bei dem, was heute eigentlich wirtschaftlich ja auch gefordert ist, dass man sich überlegt, was brauche ich eigentlich wirklich und auf was kann ich auch ganz gut verzichten. Und da würde ich, Wolfram, da würdest du mir wahrscheinlich auch zustimmen, sagen, da lohnt sich durchaus, immer wieder in der Bibel nachzugucken. Das ist jetzt halt nicht ein Präferenzwerk, Hans.
Ja, sag gleich.
Du guckst woanders so dazu rein und das finde ich auch völlig legitim, aber da würde man sagen, da kann man eine ganze Reihe von Grundprinzipien, man kann auch durchaus das Grundprinzip aus dem Alten Testament nehmen, dass es das sogenannte Sabbatjahr gab, wo zum Beispiel alle Felder, die man verpfänden musste, weil man kein Geld hatte, nach einer gewissen Zeit von Jahren zurückgeben musste. Und dann hat die der Originalbesitzer wieder gehabt und dann war wieder die Ordnung hergestellt. Und derjenige, der das einstens hergeben musste, der hat wieder eine wirtschaftliche Grundlage. Das heißt, da gibt es also eine ganze Menge Modelle, wo ich durchaus finde, das lohnt sich da reinzugucken. Dass du dann noch anderes und dass auch ich andere Texte und Quellen zur Hand nehmen würde, das ist selbstredend. Ja, warum nicht?
Ich sage gern was dazu. Es ist eben nicht so platt, wenn ich eben den Kindern von klein auf diese schönen Bibelgeschichten lese. Und ich bin ja 40 Jahre in der Gesellschaft mit offenen Augen. Und dann sehe ich in den Gymnasien, was da studiert wird. Da wird eben nicht studiert, die Globalisierung, was läuft da ab. Es wird nicht die Wirtschaftsethik diskutiert, sondern es werden nicht die Texte gelesen, die man heute lesen kann über die Ausbeutung der Erde, sondern wird Bibelstellen werden zitiert und im Abitur wird das abgefragt. Und diese Kritik, die halte ich sehr wohl aufrecht, dass der Mensch, der junge Mensch, wenn er seine pädagogische Phase hat, dann müsste er weniger Bibel lesen und mehr diese Sachen auch lesen. Ich habe auch nichts gegen das Bibellesen, nur die Prioritäten in der Gesellschaft sind an dem Punkt für mich in der Schule immer noch so, dass ich denke, Ethik für alle wäre richtig, Religionskunde kann da mit rein und diese anderen Fragen rein. Und richtiger Ethikunterricht eines Jahrgangs, das wäre viel gescheiter, als auch dort die Klassen wieder zu separieren. Und das ist für mich die Kritik an der Religion und an dem, wie das zugeht bei uns, dass sie die schönen Geschichten lernen und so weiter. Das ist Kulturgut und das muss man haben. Alle meine ungetauften Kinder haben das natürlich sehr wohl auch in den evangelischen Kindern und so weiter auch mitgekriegt. Da spreche ich auch nichts dagegen. Nur welche Dominanz das heute noch hat und welche Dominanz die Theologie auch inzwischen in der Ethik dann da hat teilweise, wenn man die Strukturen anschaut, die Kritik, die muss ich ja schon aufrechterhalten, weil ich meine, ich sitze ja hier nicht als Theologe.
Nee, musst du. Ja, aber jetzt irgendwie nervt es mich jetzt gerade ein bisschen. Es wäre, manche Kreise würden jubeln, wenn wirklich die Kinder so viel Bibel lesen, wie du gerade unterstellst.
Bibelkreise gibt es ohne Ende.
Ja, aber nee. Ist das nicht ein bisschen jetzt gerade...
In Baden-Württemberg.
Ist das nicht gerade ein bisschen Verschwörungstheorie? Wir waren gerade bei der Schule und mit den Kindern.
Das sind Fakten, die ich beobachtet habe. Ja. Keine Verschwörung.
Also, doch, Wolfram, also bei einer Dritteln-Gesellschaft muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn man Bibelkreise vielleicht in den evangelischen Bereich macht, das ist meine Beobachtung, dann hätten wir ein Drittel der Bevölkerung, dann bricht man es nochmal runter. Da kommt für mich ein relativ kleiner Prozentsatz raus, der, da kann man jetzt drüber diskutieren, ich finde es gut, wenn man in der Bibel liest, über Bibel macht. Jetzt muss ich natürlich mal wieder sagen, wärst du bei mir in der Predigt gewesen, hättest du eine wunderbare Kapitalismuskritik zu hören bekommen, weil ich ein Gleichnis Jesu mal so interpretiert habe. Wenn ein Diener jubelt, dass er 3 Talente verdoppelt hat, der andere hat aus 2 4 Talente gemacht, ist es eine Steigerung von 100%. Warum wurde das erzählt? Und wenn man sich dann auf die Seite desjenigen stellt, der sagt, Herr, du nimmst, wo du nicht gesät hast, unterstellt er ihm wunderbar durch die Blume, hallo, lieber Herr, du bist ein Dieb, du bist der Lump, der die anderen ausbeutet. Und das ist eine wunderschöne Geschichte, die Jesus erzählt hat. Jetzt war für mich immer ein ganz schönes Aha-Erlebnis. Gehen wir mal auf die Seite dessen, wo man sonst immer nicht so im Blick hat, nämlich derjenige, der jetzt nicht sich in diesen Wirtschaftsprozess da reingesteigert hat, der nicht ausgebeutet hat, sondern dieses Ganze mal, so aufgegriffen hat, dass er diesen Herrn bloßgestellt hat. Und da wird auf einmal Bibel spannend. Und da wäre ich Gott froh, wenn noch mehr Leute so die Bibel lesen würden.
Wie gesagt, das ist ja unbenommen. Zum einen mal, die beste Kapitalismuskritik der letzten 3 Jahre kommt ausgerechnet aus dem Vatikan, wo jetzt ein Papst ist, der die Welt kennt. Der vorige Papst, der war wohl ziemlich esoterisch abgehoben. Das zweite ist natürlich, dass Jesus im Tempel aufgeräumt hat. Ich frage mich nur in der Geschichte des christlichen Kapitalismus, wo bleiben da die Taten? Und ich sehe sie bisher überhaupt nicht.
Gut, aber auch die Nicht-Christen kriege ich es auch nicht so ganz gut hin.
Ich weiß, aber die haben nicht den Anspruch. Aber der Anspruch auf Jesus im Mund zu führen und wie leben sie selber, diese braven Christen, wie viel Daimler haben sie, wie leben sie, welche politischen Systeme kreieren sie in Berlin und so weiter. Und die Frage muss ich, ein Christ, der zu den großen Religionen gehört, muss ich schon die Frage gefallen lassen. Und warum läuft das System so glatt mit christlich-demokratischer Union, 42%? Warum läuft das? Und die Frage müsst ihr euch schon stellen.
Kann ich
da einfach ausweichen?
Ja, an der Stelle beantworten.
Das ist die Frage.
Ja, und da muss man halt die Partei fragen, warum ist die Partei so attraktiv? Mich wundert es manchmal auch. Mich wundert es, aber das...
Also besonders Christen, also christlicher als die andere wären sie jedenfalls nicht, nach meinem Begriff.
Für mich in alle Parteien Christen und bin überrascht, wer sich alles zu seinem Christentum bekennt. Warum auch nicht, widerspiegelt vielleicht unsere Gesellschaft. Ich möchte es jetzt nicht auf eine bestimmte Partei festnageln.
Vielleicht können wir das Ganze nochmal auf runterbrechen wir sind bei Sinnsuche schon und sagen eigentlich, ich glaube, da gehört einfach diese Kapitalismuskritik, die gehört einfach dazu. Also ich glaube, das ist schon unbenommen. Wie gesagt, da sind wir uns völlig einig, dass wir von den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, zu viel verbrauchen, vor allem bei uns, und dass es oft auf Kosten von anderen Gesellschaften geht.
Die seit 35 Jahren wissen wir das.
Für uns arbeiten. Ne? Und trotzdem steht der einzelne Mensch vor der Frage, wie führe ich denn jetzt mein Leben? Und wenn man jetzt eine Umfrage macht und und die Leute fragt, was erwarten sie von ihrem Leben? Und dann würden die vermutlich als Erstes sagen, also Gesundheit, gutes Einkommen, einigermaßen Auskommen und vielleicht eine Familie, wo ich einen gewissen Rückhalt habe und einen Wohnort, wo ich mich einigermaßen wohl. Also die Ziele der meisten Menschen liegen ja nicht so besonders hoch, also oder unterscheiden sich von dem, wie man früher, also wie die Generation vor den Jungen das verstanden hat. Und da kann man sagen, eigentlich, was suchen wir eigentlich? Also was ist das, was unser Leben dann am Ende ausmacht? Und vielleicht kann man auch mal das Stichwort Glück mit einbringen. Wann sagt ein Mensch, ich habe eigentlich Glück gehabt? Und ich würde auch da wieder ein biblisches Zitat, es war früher so, Das sagt der Abraham, alt und lebenssatt legt er sich zu seinen Vätern, oder? Das ist gut. Und da ist noch nicht mal die Frage gestellt, interessanterweise, ob jetzt irgendwas noch kommt, sondern der sagt einfach, mein Leben war soweit zufriedenstellend und das ist so das biblische Ideal gewesen, dass man alles einmal gesehen hat und so das Gefühl hat, jetzt kommt nichts Neues mehr. Das hat meine Oma immer gesagt, die sagte immer, ja, jetzt gibt es nichts Neues mehr, jetzt habe ich eigentlich alles so, was ich sehen wollte. Die hat ein sehr bescheidenes Leben geführt, gell? Das war nicht so großartig. Aber du hast gesagt, jetzt langt es mir eigentlich.
Das ist gerade das Buch erschienen von Roland Bauer. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Einfach Leben, wo er dieses Geschwisterpaar dort in Braunsbach in einem Weiler porträtiert. Das gibt es hier beim Spirito Verlag. Und diese Bilder drücken genau dieses einfache Leben aus, wobei man sich das nicht so romantisch vorstellen darf, meiner Überzeugung nach. Aber wie gesagt, die Frage... ein geglücktes Leben, das kann man auch mit der Bibel beantworten, man braucht sie dazu nicht. Man kann das finden bei Aristoteles und im Buddhismus findet man sehr präzise, was ist da ein geglücktes Leben, wann ist ein Mensch zufrieden und ist tatsächlich, und da gibt es natürlich zwischen uns überhaupt gar keinen Widerspruch, ist diese Lebenszieldefinition, die heute die kapitalistische Wachstumsgesellschaft gibt, Ist das, macht es die Menschen glücklich? Und wir wissen es, und das Buch, was ich zitiert habe, wird es beschrieben. Das ist ein belgischer Psychiater und Psychotherapeut. Die Zahl der Depressionen und so weiter, das nimmt einfach zu. Und unser kapitalistisches System ist ein falsches System. Es ist nicht den Menschen gemäß, es ist nicht der Erde gemäß. Und wir müssen das ändern. Das ist die erste christliche und humanistische Pflicht überhaupt.
Hast du dem irgendwas entgegenzusetzen, Wolfram? Ich nicht. Ich bin völlig einig mit dir, Hans. Ja. Nur sage ich eben, ich mache es halt auch aus christlicher Perspektive. Ja. Und wie gesagt, also ob man jetzt sich den Schuldzuweisungen, wer was größer versaut hat, da würde ich sagen, da wäre ich eher vorsichtig, sondern würde einfach die Frage stellen, was muss real passieren, dass man ein Stück weit vorwärts kommt. Und ich glaube, manchmal schon auch darüber reden und sich klar machen, dass man oft sehr viel weniger braucht, kann schon helfen. Wolfram, was sagst du noch?
Ja, Fachkompetenz braucht man aus allen Sicht, aus allen steht Richtungen. Und da halte ich mich auch gern an die Leute, die gerade sich in Wirtschaftsdingen, gerade aufgrund ihres Glaubens, ihrer Ausbildung, ihrer Prägung eingesetzt haben. Hengsbach zum Beispiel ist für mich einer, der sehr wohl aufzeigt, wie es auch gehen könnte. Also das ist seine Motivation und mit dieser Motivation, da kann ich mich auch recht gut wiederfinden. Und das finde ich jetzt für mich jetzt kein großer Widerspruch oder dass man das eine ausschließen muss, sondern es ist seine Triebfeder, wie es für jemand anders Triebfeder sein kann, Gutes zu tun, die Welt zu verändern, und sich für Gerechtigkeit einzusetzen, ganz egal, aus welcher Perspektive das jetzt kommt. Mir ist wichtig, was dabei rauskommt.
Ich habe Oswald von Nell-Breuning und diese Sachen studiert, die katholische Soziallehre. Mhm. Ich habe nur dann gesehen, was bei Adenauer und so daraus wurde. Und das ist eben nach wie vor für mich eben doch der Knackpunkt, dass ich sehe, wir nennen uns christliches Abendland. Unsere verantwortlichen Politiker schwören auf die, so wahr mir Gott helfe.
Und manche lassen es ja weg.
Aber die meisten machen es, selbst wenn sie nicht so überzeugt sind, einfach um nicht aufzufallen. Und da stellt sich schon diese systematische Frage, welche Rolle spielt das Christentum in unserer kapitalistischen Republik? Ja. Und die Frage, an der bohre ich mein Leben lang wahrscheinlich weiter rum, weil ich sehe, der Widerspruch ist da einfach zu groß. Jesus im Mund und dann die Aktien in der Hand. Hm. Und so sehe ich die christlichen Bürger zu einem großen Teil in unserem Land.
Da möchte man natürlich ein bisschen wieder Parteiengeschichte anschauen. Das war eine ganz, ganz knappe Sache mit Adenauer, so wie ich das weiß. Es gab auch andere Entwürfe, die sogar in Richtung Sozialismus, bin ich vorsichtig mit diesem Ausdruck, aber in diesem Bereich ging. Also wenn es sind für mich Leute, mit denen hätte ich mich lieber unterhalten. Oder es gibt auch ein, sage ich mal ganz plump, so eine Art linker Flügel bei der CDU, mit denen würde ich mich wesentlich lieber unterhalten als andere Flügel. Aber das ist jetzt, möchte ich jetzt nicht pauschal sagen, das sind die Christen, sondern das, denke ich, sind Strömungen in einer Partei, wie auch es in anderen Parteien Strömungen gibt. Und das jetzt zu pauschalisieren, da habe ich meine Schwierigkeiten.
Das ist keine Pauschalisierung.
Und ich würde trotzdem den Vorschlag, also der
kann man sagen, wenn die eine sich durchgesetzt hätten, dann hätte es vielleicht...
Ja, aber warum hat Gott es nicht gemacht?
Also jetzt bitte, der liebe Gott, wo jetzt da einschreitet, liebe CDU, wählt in eurem Programmkommission, geht in die Richtung. Naja, also das ist jetzt ein Gottesbild, ich denke...
Ja, den gibt es ja gar nicht, ich habe ja gar nichts.
Aber gerade hast du in den Mund
gehabt. Ich weiß, aus deren Sicht.
Mir fällt am Schluss eigentlich nur ein, das ist dann natürlich klar, alle Fragen offen. Also wir sind auf eines, wir sind auf viele Punkte gekommen, wo wir uns wieder ganz einig sind. Und dann müssen wir aber doch wahrscheinlich mal den Vorschlag einreichen, Hans, dass du tatsächlich mal eine Kanzel besteigst und dann den Christen das Evangelium aus deiner unchristlichen Perspektive doch einmal nahebringen musst und denen die Leviten lesen. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Interessanterweise, ich komme am Schluss nochmal auf die Bibel zurück.
Nichts dagegen.
Der Prediger sagt schon ganz am Anfang, und das ist in der Lutherbibel, haben sie es entschärft, im Original ist es eigentlich schon so, dass man sagen kann, da sagt schon der Prediger, alles ist sinnlos, pflegte der Philosoph zu sagen, alles ist sinnlos. Also diese Fragen gibt es auch schon in der Bibel und ich finde, es lohnt sich trotzdem, sich damit auseinanderzusetzen. All das, was du gesagt hast, gehört trotzdem dazu. Und wir haben die Sinnfrage unseren Hörern natürlich heute nicht beantwortet. Wie könnten wir auch?
Aber unsere Sinnsuche, unsere Bemühungen haben wir artikuliert.
Zum Ausdruck gebracht.
Ja, und mehr wollten wir eigentlich nicht, oder?
Genau. Einen schönen Abend.